It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Nachdem wir in den letzten Jahren Filme wie Black Swan, The Nightingale und Red Sparrow hatten, hat sich Andrea Arnold gedacht, sie geht back to the roots. Und während Alfred Hitchcock noch The Birds brauchte, hat sie nur einen Bird dabei. Und darüber reden wir heute, beziehungsweise ich frage Dom aus. Hallihallo.
Moinsen, ich hab drauf gewartet, dass eventuell auch noch Birdman irgendwie mit in die Kiste kommt, aber ja, hallo, passt aber als Referenz zu diesem Film vielleicht sogar mit am besten in Hinblick auf Franz Rogowski, aber hallo.
Ja, ich bin auch ganz zynisch einfach nur, ich habe nach Filmen mit Vogelnamen geguckt, ohne irgendwelche inhaltlichen Bezüge zu machen.
Ja.
Das kann ich ja auch gar nicht, weil ich habe den Film nicht gesehen, du hast ihn gesehen.
Mhm.
Das heißt, wir klären jetzt zusammen, wie gelungen der neueste Film von Andrea Arnold ist, beziehungsweise wir klären für mich die Frage, ob ich Donnerstagabend lieber in The Monkey oder in Bird gehen soll.
Oh, okay, okay. Und ich habe gestern Longlegs gesehen, das passt ja perfekt.
Das passt wirklich perfekt. Aber vielleicht am Anfang, hol doch mal alle inklusive mich ab. Worum geht's überhaupt in Bird?
Bird ist der neue Film von Andrea Arnold, wie gesagt. Die hat ja noch nicht so viel gemacht. Unter anderem diesen American Honey und davor Fish Tank. Habe ich beide nicht gesehen, kenne ich nur eher so vom Hörensagen. Aber das, was sie hier macht, das geht wohl eher in Richtung ihres Films Fish Tank. Und da ich ein unglaublich schlechter Synoptiker bin und natürlich perfekt vorbereitet, werde ich jetzt die offizielle Inhaltsangabe vorlesen. Und du machst am besten im Hintergrund dezente Vogelgeräusche. So. Es geht um Bailey, gespielt von Nikaya Adams, die mit ihrem Vater Buck in einem besetzten Haus in Kent nahe London lebt. Während Bailey sich nach Zuwendung sehnt, ist Buck hauptsächlich mit seinen exzessiven Partynächten und seiner neuesten Geschäftsidee beschäftigt. Er plant, aus dem Sekret einer seltenen südamerikanischen Kröte eine halluzinogene Superdroge zu entwickeln und teuer zu verkaufen. Für Bailey bleibt dabei kaum Raum und die Spannungen zwischen ihnen eskalieren immer wieder. Nach einem heftigen Streit reist Bailey von zu Hause schließlich aus und trifft auf den mysteriösen Bird. Er erscheint quasi aus dem Nichts, vollführt Purzelbäume und trägt einen Faltenrock, ein ebenso sonderbarer wie faszinierender Zeitgenosse. In einer Welt, in der sich niemand wirklich um sie kümmert, wird Bird schnell zu Baileys engstem Vertrautem. Doch je tiefer ihre Verbindung wird, desto mehr stellt sich die Frage, ist Bird wirklich der, für den er sich ausgibt?
Sehr schön hast du das vorgetragen.
Mhm.
Die Synopsis hat es bestimmt ganz gut zusammengefasst. Das klingt für mich jetzt erstmal in Zusammen auch mit den Bildern aus dem Trailer nach so einem bisschen so einem Arthouse-Coming-of-Age-Film.
Ja, ist es. Es ist aber noch viel eher ein Milieufilm. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert zu Andrea Arnold und hatte ja gerade schon diesen Fish Tank erwähnt. Der geht auch in eine ganz ähnliche Richtung und Andrea Arnold weiß da auch, wovon sie spricht, zumindest eigentlich, was ihre Generation angehen müsste. Denn ich weiß nicht, wenn man jetzt so sieht auf den ersten Blick, die Frau hat noch nicht so viel gemacht, ne? Unter anderem auch jetzt irgendwie ein Musikvideo, wo sie sogar Szenen aus dem Film hier verwendet hat. Was würdest du sagen, so rein davon, dass die noch gar nicht so viel in ihrer Filmografie vorzuweisen hat? Was meinst du, wie alt diese Frau ist?
Ja, da brauchst du mich jetzt nicht fragen, weil ich habe natürlich vor jetzt dem Podcast auch schon nachgeschaut. Die ist ja Baujahr 61 und die hat ja dann mit ihrem Kurzfilm 2005 hat sie ja einen Oscar gewonnen und ist seitdem ja auch mit ihrem Langfilm in Cannes präsent. Also die ist da, glaube ich, schon so ein kleines, weiß ich nicht, kleines Indie-Darling. Das klingt jetzt irgendwie unangenehm sexistisch, so meine ich das nicht. Aber sie ist offen, sagen wir es andersrum, besser, sie ist eine gern gesehene Regisseurin in Cannes. So.
Ja, das definitiv. Und das merkt man ihrem Film auch an. Was ich halt sehr bemerkenswert finde, dass sie, also klar, die ist jetzt nicht im hohen Alter oder so, aber wenn du überlegst, also die ist selber, die stammt selber aus sehr schwierigen Familienverhältnissen und hat auch sowas in ihrer Vergangenheit eben erlebt. Aber wenn du mal überlegst, das ist jetzt halt schon ein paar Jährchen her. Na, und dass die trotzdem über im modernen England oder im England jetzt eben der Jetztzeit trotzdem solche Milieustudien oder Betrachtungen dreht, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, zeigt aber natürlich auch auf, dass sich in diesen Jahrzehnten und Generationen, die dazwischen liegen, wahrscheinlich gar nicht so viel verändert haben dürfte. Aber es ist wirklich durch und durch Milieufilm. Also es ist auch wirklich, was das angeht, so ein eigentlich fast schon Klischee-Indie-Drama, ne? Also es ist ein Film mit wirklich sehr wenig Geld gedreht und extrem viel Handkamera, also die Kamera ist immer sehr, sehr nah an den jeweiligen Personen, Gesichtern etc. Fängt aber natürlich auch die Umgebung ein, die, ja, also ich hatte es ja gerade schon gesagt, hier Bailey und ihr Vater, die gehören mehr oder weniger zur Hausbesetzer-Szene, ne? Und das sind dann nicht unbedingt solche schönen Bruchbuden. Also es hat mich teilweise erinnert, ich weiß nicht, hast du Breaking Bad gesehen?
Nee, aber so. Also sieht es so aus, wie wir uns so typische Lost Places vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Das, also da halt alles voll mit Graffiti und die Kamera ist auch wirklich immer sehr in Verfolgerperspektive bei dem Ganzen. Also du wirst da wirklich sehr, sehr schnell reingesogen, ne? Es ist wirklich unangenehm teilweise, aber auf eine positive Art und Weise. Was mich aber überrascht hat, dass der Film dazwischen immer mal wieder so wirklich poetische Momente findet, vor allem was Tiere angeht. Also jetzt nicht diese Kröte da, für die sie an einer Stelle sogar auch mal singen, damit die ihr Sekret ablässt. Und dann fangen sie irgendwie, glaube ich, an, irgendwas von Coldplay zu trällern. Sondern auch von Schmetterlingen oder ganz oft eben halt, der Name ist Programm, Vögeln. Und da merkte man auch im Hinblick auf die Hauptfigur und deren so Subjektive, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen Metaphern sind fürs Ausbrechen, fürs Erwachsenwerden, für Emanzipation. Das ist jetzt nicht wahnsinnig subtil, aber das hat mir an vielen Stellen schon gefallen, weil der Film schon wirklich, der ist schon sehr hoffnungslos und wirklich sehr down to earth. Also es ist jetzt kein wirkliches Ghetto-Drama oder so, aber man merkt schon, dass das hier aus einem sehr sozialen Brennpunkt ist. Und dazu trägt eben auch die Figur von Barry Keoghan bei, der nebenbei bemerkt, diesen Film hier gemacht hat, nachdem er, also extra für dieses Projekt hier, hat er Gladiator 2 von Ridley Scott sausen lassen, hatte ich noch gelesen. Und ja.
Na gut, ohne Bird gesehen zu haben, sage ich jetzt schon mal, richtige Entscheidung.
Ja, definitiv. Er sollte für alle, die Gladiator 2 gesehen haben, er sollte einen der durchgeknallten Imperatoren da spielen. Also da sind ja diese Twin Emperors und anstatt er wurde dann, glaube ich, Fred Hatchinger nachgecastet. Aber ja, Barry Keoghan Oder Keoghan, wir haben uns im Vorfeld drüber geklopft, wie man den jetzt richtig ausspricht, aber er selber wird es in dem Short am besten wissen. Ja, ist ja ein Schauspieler, der wirklich in den letzten Jahren oft auffällt. Der ist ja praktisch so der neue Joker in The Batman. Er hatte einen sehr denkwürdigen Auftritt in The Banshees of Inisherin. Und ich muss sagen, er ist ja nicht direkt die Hauptfigur, das ist eher seine Tochter. Aber der bleibt hier auch im Gedächtnis. Also man kann ihn erkennen, aber der ist hier über und über voll mit Tätowierungen und ja, steht eben sehr für diesen Lebensstil innerhalb dieser ja Szene, kann man es nicht direkt nennen. Ja, es ist schon irgendwo Hausbesetzer-Szene, aber also da liefert der auch wirklich ab. Und ich muss sagen, ich finde es schon bemerkenswert, dass jemand, der mittlerweile eine Oscar-Nominierung für bester Nebendarsteller, also für Banshees of Inisherin, vorweisen kann, dass der sowas wie Gladiator 2 sausen lässt, um so einen kleinen Film hier zu drehen.
Das spricht auf jeden Fall für so eine künstlerische Integrität, ne? Mhm. Und das ist ja wirklich schön einfach zu sehen. Ich musste jetzt so ein bisschen, als du das beschrieben hast, auch bei Milieustudie und dann auch so ein bisschen, ne, HausbesetzerInnen-Szene, das heißt ja auch so, ich sag mal, ne, Unterschicht, was die Finanzen angeht. Ich musste direkt so ein bisschen, weil auch britisches widerständisches Kino, ich musste an Ken Loach denken.
Ja.
Ist das ein Vergleich, den man ziehen kann?
Ja, durchaus in die Richtung. Ken Loach ist da vielleicht noch ein bisschen, also was man halt akzeptieren muss, der Film ist nicht sonderlich subtil und er ist auch nicht sonderlich handlungsreich. Ich würde nicht sagen, dass er keine Handlung hat, aber der lässt sich eine ganze Weile einfach mal so treiben. Das kann für einen funktionieren und wenn einen das interessiert, dann wird man da auch reingezogen. Jetzt kommt aber noch ein Aspekt dazu, denn du wirst dich doch wahrscheinlich gewundert haben, was zum Teufel hat ein deutscher Arthouse-Schauspieler wie Franz Rogowski hier verloren?
Jein, weil der ist ja schon in letzter Zeit, glaube ich, also muss ja sagen, gewisse deutsche Filme, habe ich so das Gefühl, kommen in Europa besser an als in Deutschland.
Ja,
ne? Also gerade wenn wir uns so, Christian Petzold ist natürlich ein großer Name, aber ich habe das Gefühl, der wird im Ausland mehr gefeiert als hier in Deutschland. Und auch, ne, der hat ja auch, also Franz Rogowski ist ja auch schon in Freaks Out aufgetreten. Mhm. Ganz, ganz großartiger italienischer, stellt euch X-Men im besetzten Italien zum Zeiten des Zweiten Weltkriegs vor. Das ist ja aufgetaucht und vorletztes Jahr in Passages von Ira Sex, wo er ja mit Ben Whishaw und, oh Gott, Adele Exarchopoulos gespielt hat.
Okay. Ja, den kenne ich nur vom Hörensagen, dass er da drin ist, wusste ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich kannte ihn jetzt auch nicht so richtig. Ich habe diesen Große Freiheit leider nicht gesehen und Dina auch nicht. Also Christian Petzold war jetzt wirklich die perfekte Referenz, weil er ja schon wirklich mehrere Male mit dem gearbeitet hat. Aber für mich war der wirklich, also ich muss sagen, der interessiert mich. Der hat eine sehr eigene Art zu spielen in diesem Film. Er spricht auch gar nicht viel, synchronisiert sich im Deutschen übrigens auch nicht selber. Aber ich muss sagen, er hat mich wirklich in vielen Szenen, und das liegt nicht nur daran, dass er auch eine Hasenscharte hat anscheinend, er hat mich sehr an Joaquin Phoenix erinnert in vielen Momenten, an so einen jungen Joaquin Phoenix tatsächlich.
Okay, finde ich spannend. Müsste ich, glaube ich, mal, weil Joaquin Phoenix ja in letzter Zeit immer so, also der dreht mir zu sehr durch und der ist immer so kalt. Ich finde, in den Filmen, in denen ich jetzt Franz Rogowski gesehen habe, hat der immer so eine tragische Komponente häufig. Also ich finde, der hat noch so eine Wärme, der hat so eine, also ich finde, das ist wichtig. Du siehst ihn und du möchtest irgendwie mehr über ihn erfahren, egal in welcher Rolle er ist. Ja, schön, dass das dann hier auch so rauskommt.
Ja, dahingehend passt er auch wunderbar in diese Rolle, weil dieser Bird ist halt wirklich förmlich aus dem Boden gewachsen plötzlich. So, ich würde sagen, in der ersten halben Stunde. Und ja, man fragt sich, wo kommt der her? Was ist mit dem? Und dann eben diese ganzen Verweise auf Vögel und man sieht ihn auch schon im Trailer, man sieht ihn immer wieder auf Häuserdächern stehen. Man ist da sofort investiert und hinterher irgendwas ist doch mit dem. Ja, und da kommt eben das, womit man, glaube ich, ein bisschen hadern wird bei diesem Film. Denn er bekommt durch die Franz Rogowski-Figur eine, ich sag mal, märchenhafte Komponente, dieser Film.
Okay.
Und das mag jetzt merkwürdig klingen. Und so gegen Ende könnte man da auch wirklich mit hadern. Ich fand es durchaus interessant, aber ich hatte den Eindruck, dass diese beiden Elemente nicht so wirklich miteinander harmonieren, beziehungsweise dass das eine vielleicht das andere zwar so ein bisschen bedingt und auch zur Interpretation einlädt, aber dass das nicht so wirklich stimmig ineinander fließt. Also dass das manchmal schon so tonal ein bisschen dissonant ist. Ja, klingt sehr eigen, glaube ich, so von dem, was ich jetzt sage, ne?
Ja, vor allem, also wenn ich mir nur den Trailer angucke und denke, Milieustudie klingt ja nach so einem sehr irgendwie sozialrealistischen Film, ne? Wir sehen halt irgendwie eine Familie, die halt nicht viel Kohle hat und dann irgendwie mit dem Leben zurechtkommen muss. Dann hast du aber das halt erzählt mit der Kröke, mit der Kröte. Was ist der? Worte.
Schönes Wort.
Mit der Kröte.
Merke ich mir.
Da habe ich gedacht, okay, kommt da so eine humorvolle Note rein, weil ja auch, ich finde im Trailer, wenn man immer Barry Keoghan sieht, der sieht ja auch, also der sieht ja irgendwie so drüber aus.
Ja.
Also nicht, als würde er da irgendwie, also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn der bei Kneecap so mitspielt.
Stimmt, ja. Ja, ich musste.
Und das ist dann ja schon ein spannender Mix.
Ich musste ein bisschen an James Franco in Spring Breakers auch irgendwie denken. Also er ist jetzt nicht ganz so überzeichnet, also James Franco heißt ja, glaube ich, Alien in Spring Breakers und ist ja wirklich, der ist ja gefühlt nicht vor diesem Planeten als die Figur. Da ist Barry Keoghan schon ein bisschen, Keoghan, meine Güte, schon ein bisschen geerdeter und es gibt ja auch so einen Plot darum, dass, also Bailey ist ja seine Tochter und die hat er aber mit einer anderen Frau, die aber wiederum mit einem anderen jetzt in einer etwas besseren Gegend residiert. Und er will jetzt seine neue heiraten. Und damit beginnt und endet der Film so ein bisschen. Also, dass es halt angekündigt wird, diese Hochzeit, und dass Bailey da mehr oder weniger zu gezwungen werden soll, daran teilzunehmen. Und am Ende ist dann die große Fiesta. Ja, aber so wirklich einen Handlungsrahmen darüber hinaus gibt es nicht. Dann gibt es eben diese Begegnungen zwischen Bailey und Bird. Und ich habe mich an vielen Stellen erstmal gefragt, ist Bird überhaupt echt? Ja, also bildet sie sich den eventuell ein? Spielt da vielleicht auch dieses komische Krötensekret irgendwie mit rein? Und dann fangen andere Figuren an, auf ihn zu reagieren. Okay, das heißt, er muss ja real sein. Aber da sind trotzdem so zwischen den Zeilen immer wieder ein paar Sachen, wo du dir denkst, irgendwas ist doch da. Und ja, das, also ich kann schon mal sagen, für mich sind das Interessanteste am Film mit einfach die Schauspieler. Also ob es Barry Keoghan ist, ob es Franz Rogowski ist, der wirklich, also ich finde den wahnsinnig spannend. Wer aber auch wirklich gut ist in dem Film, ist Nikia Adams. Das ist die Hauptdarstellerin, also die Bailey. Und die hat jetzt auch, glaube ich, irgendwie einen Breakthrough Award dafür bekommen, also irgendwie British oder London Film Festival. Der Film war jetzt auch bei den BAFTAs nominiert zuletzt, die ja vor ein paar Tagen erst verliehen worden sind. Ja, und das hier ist ihr Debüt. Das ist wirklich ihr Schauspieldebüt. Also die hat davor wirklich einen Kurzfilm vielleicht gemacht und ansonsten nichts großartig. Und die spielt ja ein 12-jähriges, 13-jähriges Mädchen, wobei man sich so denkt, 12, okay. Aber irgendwann hat sie dann auch zum ersten Mal ihre Periode, also halt so Coming-of-Age-Elemente. Aber die macht das wirklich richtig, richtig gut und hat auch eine schöne Chemie mit Franz Rogowski. Also da gibt es Szenen, da stehen die einfach nur oder sitzen auf Häuserdächern und reden gar nicht viel miteinander. Und du hast trotzdem das Gefühl, dass da eine gewisse Nähe ist zwischen denen. Und das sorgt dann auch dafür, dass du dann als Zuschauer da vielleicht ein bisschen auch besser zu connecten kannst, weil ansonsten ist es nicht so einfach, sage ich mal, so über diese Milieublase hinaus, ne? Weil es sind auch nicht so richtig Figuren, die da jetzt großartig entwickelt werden und wie gesagt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Handlungen. Also wer Filme in erster Linie für die Narration guckt, der dürfte mit dem echt seine Probleme haben, insbesondere im Hinblick auf alles, was mit Franz Rogowski abgeht.
Ja, aber da kann ich jetzt einfach ganz zynisch sagen, wer Handlung möchte, soll ein Buch lesen. Ne? Filme sind ja ein audiovisuelles Medium. Mhm. Und da muss ich mal nachfragen, weil ich habe mir jetzt ja auch in Vorbereitung den Trailer nochmal angesehen und der sieht ja unglaublich toll aus. Ja. Also da gibt es ja schon im Trailer so Szenen, wenn wir Bailey da im Wasser sehen oder halt viele so auch Nahaufnahmen der Figuren, sieht der Film auch so gut aus, wie der Trailer das andeutet.
Ja, der Film ist, also so rein inszenatorisch ist der sehr kompetent gemacht, aber man sieht halt jederzeit, dass der wirklich... Der hat dich viel gekostet. Also wirklich überhaupt nicht. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch und es passt ja eben auch sehr zu dieser unverstellten Milieuperspektive, die Andrea Arnold da einfach drauf wirft. Und das Ganze ist auch wirklich sehr, sehr ungeschminkt. Also es gibt auch hin und wieder mal wirklich ganz schön harte Gewaltausbrüche und dann auch eben Szenen, wo Figuren sich, ja, also wirklich an die Köpfe gehen. Das ist schon sehr, sehr unangenehm, wirkt aber nie irgendwie so exploitativ oder so. Und man hat auch den Eindruck, dass Andrea Arnold auch nicht irgendwie von oben auf diese Figuren blickt, sondern dass sie schon irgendwie versucht, ja, so deren Lebenswirklichkeit nachvollziehen zu können zumindest. Ob man das dann jetzt als Zuschauer kann, ist dann so die andere Frage. Und wie gesagt, man könnte echt Probleme haben mit so dieser leichten, übernatürlichen Märchennote fast schon, die da reinkommt. Das klingt alles nach einer sehr eigenen Mischung und der wird auch bestimmt nicht jedermanns Geschmack treffen. Ich fand ihn tatsächlich zu lang, was schon bemerkenswert ist, weil ich hatte gelesen, dass Andrea Arnold bei dem Film unglaubliche Kompromisse eingehen musste. Also viele Sachen, die sie vorhatte, hat sie gar nicht umsetzen können. Und dann frage ich mich, wie lang der Film noch geworden wäre. Aber vielleicht wären dann dafür wiederum andere Sachen rausgeworfen. Da wäre zum Beispiel, da gibt es einen Subplot darum, um den Halbbruder von Bailey, der auch irgendwie erst 16 ist und jetzt eine 14-Jährige geschwängert hat. Klar, das ist dann irgendwie auch auf der Metaebene so ein bisschen, er tappt letzten Endes in dieselben Fallstricke des Lebens wie sein Vater vor ihm, wo das dann auch mal so am Rande erwähnt wird, wie denn Bailey entstanden ist. Ne? Ich meine, man sieht ja, Barry Keoghan ist noch nicht so wahnsinnig alt. Ne? Und er hat eine Tochter, die irgendwie jetzt im Teenageralter ist. Und aber ja, so richtig, also diese ganzen Elemente, die kommen über den Verlauf nie so richtig hundertprozentig zusammen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Schlussszene sehr schön fand und dass die mich wirklich stark an Birdman erinnert hat.
Ja, sehr cool. Also du hast mir auf jeden Fall Lust auf den Film gemacht. Mhm. Ich habe natürlich auch schon in die Besprechung zu The Monkey von Stu und Schlogger reingehört. Oh. Die fanden den auch gut. Mhm. Also, ja, muss ich mal gucken.
Vogel gegen
was
Affe.
Ich mir am Donnerstag anschauen will. Genau, richtig.
Ja, ansonsten.
Hast du noch irgendwas zum Film, was du unbedingt loswerden willst?
Oh ja, auf jeden Fall. Zum Sounddesign wollte ich noch was sagen, weil du ja gerade eben meintest, audiovisuelles Medium, das kriegt man hier wirklich zu spüren, weil wir haben hier zum einen Musik eingesetzt von einer Band, wo, glaube ich, sogar mal der Leadsänger einen Gastauftritt hat. Burial heißen die, glaube ich. Und für die hat Andrea Arnold auch ein Musikvideo gemacht, wie ich ja schon erwähnt hatte, wo sie eben auf Footage aus dem Film zurückgreift. Aber generell spielt sie viel mit dem Sounddesign und der Akustik. Also ich weiß noch, ich habe den über Chromecast habe ich den auf dem Fernseher gestreamt von meinem Laptop. Dafür auch an der Stelle danke für den Pressescreener. Und ich hatte erst den Eindruck, irgendwas stimmt doch mit der Akustik nicht, weil ich habe ihn dummerweise auf Deutsch gucken müssen. Und da hatte ich so das Gefühl, dass man teilweise die Dialoge manchmal gar nicht verstehen kann, weil da halt sehr, sehr viele Umgebungsgeräusche sind. Also weiß ich nicht, jetzt eben von der Natur draußen, von der Straße irgendwelche Geräusche oder Bahn etc. Und dann habe ich aber irgendwann verstanden, dass es gar nicht mal so darum geht, die Dialoge alle so mitzubekommen. Und da muss ich auch wirklich einfach ein großes Lob der deutschen Synchro aussprechen. Das klingt nie so nach Tonstudio oder so. Und das ist wirklich gut, weil du dadurch, also du wirst dadurch so in diese höhere Realität, die das Kino ja nun mal hat, wirklich reingezogen. Auch in der deutschen Synchro. Also ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich den nicht auf Englisch gesehen habe, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier auch sehr, sehr viel Slang wahrscheinlich gesprochen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das vor allem auch eine sehr hochwertige Synchro. Also wer sich mit deutschen Synchronen auskennt, Der wird sich wundern, wer hier alles besetzt wurde bei so einem wirklich, wirklich kleinen Film. Aber ja, das wollte ich noch erwähnen und das machte den Film auch, also es machte den schon, also der ist interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jedem gefällt, aber ich habe es jetzt auch nicht bereut, mir den angesehen zu haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was sowohl von Franz Rogowski als auch von Nyjah Adams und natürlich auch Barry Keoghan in den nächsten Jahren kommen wird, insbesondere im Hinblick hier auf diese Dubedanten, die man wirklich mal im Auge behalten sollte.
Ja, sehr cool. Dann kann ich noch, weil ich kann ja zum Film nichts sagen. Du hast Undine schon angesprochen, das ist ein toller Film. Wer sonst noch was mit Franz Rogowski sehen möchte, es gibt einmal 2018 ist In den Gängen erschienen. Das ist auch eine Milieustudio- und Liebesfilm, wo die Hauptrollen Franz Rogowski und Sandra Hüller spielen. Sehr empfehlenswerter Film. Und Transit von Christian Petzold, da spielt er zusammen mit Paula Bär die Hauptrolle. Ganz, 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 ganz großartiger Film.
Mhm. Definitiv. Ja, große Freiheit hatte ich ja, glaube ich, gerade eben auch schon erwähnt. Ne? Der ist irgendwie von Ende 21. Also ich bin gespannt. Also Franz Rogowski ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also da werde ich mir noch mehr von ansehen in Zukunft, garantiert. Und wahrscheinlich nicht nur in deutschen Landen, könnte ich mir vorstellen.
Sehr schön. Dann, Dom, danke ich dir für die Schilderung. Du hast auf jeden Fall mir und damit, glaube ich, auch unseren ZuhörerInnen Lust auf den Film gemacht.
Mission accomplished.
Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt noch sehr, sehr gerne den Telestammtisch bewerten, liken, kommentieren, wo das geht. Ihr könnt natürlich sehr gerne auf unserer Website vorbeischauen und das ist das Allerwichtigste, würde ich sagen, weil da haben wir am meisten von rein von der kommunikativen Ebene. Kommt sehr, sehr gerne auf unseren Discord-Server und teilt da eure Eindrücke von Filmen, von Serien, auch gern von Comics. Da könnt ihr euch mit uns aus dem Team und mit ganz vielen anderen Filmbegeisterten austauschen und natürlich auch sehr gerne, wenn ihr Bird geguckt habt, wie der euch gefallen hat.
Ja, würde ich mich freuen und ansonsten, also macht euch gerne ein eigenes Bild. Der Film kommt ja, wie du ja schon erwähnt hattest, also der kommt ja diese Woche ins Kino und wahrscheinlich in 2 Wochen auf dem Streamingdienst Mubi dann exklusiv verfügbar und da ist der auch wunderbar aufgehoben. Ansonsten danke ich dir, Johannes, dass das jetzt auch so relativ spontan geklappt hat und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Und bevor ich jetzt noch anfange hier I'm Like a Bird von Nelly Furtado zu singen, sage ich jetzt einfach Tschüss.
Sehr schön. Ich muss jetzt, glaube ich, mal, weil ich habe es am Anfang tatsächlich nicht gesagt, der kommt am 20. Februar in die deutschen Kinos.
Ja. Ciao, ciao. Ciao.